Wie ein Strom von oben. Das ist nicht genau der Text, auf den wir heute eingehen möchten. Wir sind ja jetzt bald am Ende der Offenbarung. Ich denke, eine Predigt haben wir noch. Heute sind wir wahrscheinlich bei der zweitletzten. Offenbarung Kapitel 22 möchten wir heute eingehen auf die ersten 5 Verse und auch auf die Verse 16 und 17. Offenbarung Kapitel 22, 1 bis 5 zunächst. Hier berichtet uns Johannes, was er hier wieder sieht oder was ihm gezeigt wird durch diesen Engel, der uns hier auch in Vers 9 in Kapitel 21 begegnet. Jetzt Kapitel 22, Vers 1. Und er zeigte mir einen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der vom Throne Gottes und des Lammes ausging. Und inmitten ihrer Straßen und zu beiden Seiten des Stromes den Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht bringt. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und nichts Gebanntes wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichtes eines Leuchters, noch des Sonnenscheins. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vers 16 heißt es, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch solches für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wenn dürstet, der komme. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Genau hier aus Vers 17 entstammt auch das Thema der Predigt, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich denke, das ist auch ganz wichtig für uns, gerade dieser Vers. In einem Medienbericht über die Dürrekatastrophe, die gerade über Afrika ergeht, da heißt es 2 Jahre ohne Regen. 2 Jahre ohne Regen. Dort ist ja schon schwerste Hungersnot seit Jahrzehnten und jetzt gerade auch noch diese Dürre am Horn von Afrika, im Länderdreieck von Somalia, Kenia und Äthiopien. Da hungern ungefähr momentan 10 Millionen Menschen. Ich weiß nicht, ob uns das unberührt lässt. Somalia ist dabei am schlimmsten betroffen. Dort sind über 3,7 Millionen Menschen in Hungersnot. 60.000 davon in extremer Hungersnot. Und 240.000 Kinder mit schwersten Mangelerscheinungen. Ja, die Not dieser Katastrophe, die ist sehr, sehr groß. Vielleicht berührt es uns wenig, weil es auch ziemlich weit weg ist. Vielleicht haben wir es auch schon so oft in den Medien gehört, dass es uns gar nicht mehr anspricht. Aber ich denke, es lässt ohnehin unsere Herzen nicht ganz unberührt. Und vielleicht überlegt sich der eine oder andere auch von uns gelegentlich, wie man diesen Menschen in irgendeiner Art und Weise helfen könnte. Was haben wir für Möglichkeiten? Vor allem frage ich mich auch, wie es wohl dort den Christen, den gläubigen Menschen und den Missionaren geht. Und ich habe gedacht, was würden die Menschen geben, wenn sie nur so eine Flasche jede Woche in der Hand halten? Nur jede Woche eine Flasche, wenn sie so eine in der Hand halten könnten. Ich denke, das ist für die wert wie für uns ein Goldbarren oder noch mehr. Da geht es einfach um das Überleben. Eine Flasche mit frischem Wasser. Eine Flasche mit sauberem Wasser. Ich stelle mich gerade mal ab hier vorne. Wir müssen mal uns das Wasser heute ein bisschen vor Augen halten. Was würden die Menschen wohl geben, wenn sie nur so eine Wasserflasche einmal in der Woche in die Hand bekommen würden? Wenn es kein Wasser gibt, dann ist es für Mensch und Vieh absolut lebensbedrohlich. Das wissen auch wir. Schnell taucht vielleicht auch bei uns hier ein Fragezeichen auf. Warum lässt Gott eigentlich solch eine Katastrophe zu? Solch eine Dürre in diesen Landesteilen. Warum müssen die Menschen so leiden? Und wir müssen zugeben, wir haben auch nicht immer eine Antwort. Wir haben nicht immer gleich die Antwort, ja, deswegen und deswegen, weil das so schlimme Menschen sind oder so. Das können wir nicht sagen. Jedoch wissen wir mit Gewissheit, dass bei dem lebendigen Gott wirklich alles seinen Sinn hat. Wir wissen das mit Gewissheit und das können wir auch sagen, bei Gott hat alles seinen Sinn und er wacht auch über alles. Und gerade auch wenn wir in der Offenbarung studieren und auch die Endzeitkapitel der Evangelien lesen, da wissen wir, es hat alles seinen Sinn bei Gott. Wir wissen, dass die Vorwehen mit solchen Dingen zu tun haben, bevor die Trübsalzeit eintrifft, bevor die Trübsalzeit über diesen Erdkreis kommen wird. Der Herr Jesus spricht von mancherlei Vorwehen. Wir können es ja fortlaufend beobachten auf dem Erdkreis, wie sich weltweit Katastrophen hervortun, wie Ratlosigkeit bei den Politikern da ist, Wirtschaftskrisen, Kriege und Kriegsgeschrei, Kriegsgerüchte, Hungersnöte, Pest und Erdbeben. Und Hungersnot haben wir eben hier jetzt in Afrika durch diese große Dürreperiode. Der Herr Jesus kündigt uns diese Dinge in vollem Umfang in Matthäus 24, aber auch an anderen Stellen an. Deswegen dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn sich die Probleme und Krisen in dieser Welt häufen. Gesehen, Gottes Ratschluss, der kommt mehr und mehr zustande. Aber das soll uns nicht entmutigen, wenn wir auch von vielen Schwierigkeiten und Problemen in dieser Welt hören. Denn wir wissen, dass Gott alles in seiner Hand hat und sein Ratschluss wird ausgeführt. Wir sind zwar momentan in dieser Welt und wir müssen auch diese Dinge auch mit ansehen in dieser Welt. Und es ist gut, wenn auch wir die Not der Menschen in der Welt sehen und auch als Christen Hilfe leisten, wo wir können. Das ist unsere Aufgabe. Und auf der anderen Seite sind wir dennoch so froh, dass wir tatsächlich zu einer ganz anderen Quelle Zugang haben. Eine Quelle, die über allen Situationen und Nöten dieser Welt steht. Es ist eine Quelle, die diese Welt nicht kennt. Eine Quelle, die diese Welt nicht kennt und auch nicht wahrnimmt. Was ist das für eine Quelle? Ich denke, ihr wisst, von was ich spreche. Es ist diese Quelle, die uns in unserem heutigen Text aufgezeigt wird. Die Quelle lebendigen Wassers. Vielmehr wird in unserem heutigen Text nicht nur eine Quelle, sondern ein mächtiger Strom vom Wasser des Lebens gezeigt. Und woher kommt dieser Strom oder wo ist sein Ursprung? Wir lesen hier in Vers 1. Und er zeigte mir einen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der vom Throne Gottes und dem Lamme ausging. Da ist also der Ursprung dieses Stromes. Er geht von dem Thron Gottes und dem Lamme aus. Der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, das ist der Strom lebendigen Wassers. Der Strom lebendigen Wassers. Dem Apostel Johannes wird nun von dem Engel ein Strom vom Wasser des Lebens gezeigt. Und ich denke, hier in Deutschland, da kennen wir nicht unbedingt Ströme, sondern wir kennen hier viel mehr Bäche und Flüsse. Dagegen verstehen wir unter einem Strom noch etwas viel Größeres. Etwas viel Größeres als einen normalen Fluss. Bei einem Strom, da denken wir wohl kaum an die Isar oder an die Donau. Ich denke da vielmehr an den Amazonas in Südamerika. Das ist für mich ein Strom. Das ist auch sicherlich ein Strom. Der Amazonas ist ein sehr, sehr großer Strom. In der Breite, da hat er an manchen Stellen mehrere Kilometer. Das kann man gar nicht überschauen. Und zugleich ist auch der Amazonas der längste Strom dieser Erde. Gewaltige Wassermassen ziehen sich in solch einem Strom dahin. Ich denke mal, die Strömung ist dort nicht so stark, dass es einfach ein Wasser ist, das so ruhig dahin zieht. So wie es uns auch hier berichtet wird, dass ein Strom ausging. Und das ist sicherlich ein ruhiger Strom, der von Gott ausgeht. Das ist nicht ein Strom, der irgendwo hier so gewaltig oder gewalttätig ist und andere so gewalttätig mitreißt. Ein Strom, der ruhig und gemächlich vor sich hinfließt, aber mit viel Masse und trotzdem insgesamt in einer Gewalt. Wenn wir in das erste Buch Mose hineinschauen, dann entdecken wir auch da bereits im zweiten Kapitel einen gewaltigen Strom. Das können wir vielleicht mal kurz aufschlagen. 1. Mose Kapitel 2, Verse 10 bis 14. Ein Strom, der von Eden ausgeht, um den Garten zu bewässern. Und dieser teilt sich dann in vier Hauptströme. Das lesen wir in 1. Mose 2, 10 bis 14. Der erste heißt Pison, der zweite Gichron, der dritte heißt Hidekel, beziehungsweise in der neuen Schlachterübersetzung Tigris, das sagt uns mehr. Und der vierte heißt Euphrat. Tigris und Euphrat, das begegnet uns dann noch öfters in der Schrift. Es scheint uns sehr interessant, dass dies ein ähnliches Stromgebilde hier schon bereits im Anfang der Schöpfung ist, wie wir wiederum in der Offenbarung aufgezeigt bekommen. Nur in der Offenbarung sind wir nicht mehr im Garten Eden, sondern wir sind bereits in Kapitel 22 auf der neuen Erde und wo schon das neue Jerusalem, das himmlische Jerusalem auf die Erde herabgelassen wurde. Und gerade in Offenbarung 22 in diesem Strom, da fließt auch kein normales Wasser, sondern es heißt hier fließt Wasser des Lebens. Ein Strom vom Wasser des Lebens. Und wenn wir hier von einem Strom lesen, dann können wir uns in etwa vorstellen, wenn wir das uns mit einem irdischen Strom vorstellen, was hier für eine gewaltige Menge von Wasser des Lebens von Gott ausgeht. Was für eine Masse bewegt sich in diesem Strom? Warum bewegt sich das so eine Masse? Ja, weil es von dem Gott allen Lebens ausgeht, von dem lebendigen Gott. Der Gott allen Lebens, der Gott, der das Leben auch im Überfluss anbietet, dir und mir. Deshalb auch ein Strom lebendigen Wassers, der hier von Gott und dem Lamme ausgeht. Also ein direkter Zufluss Gottes. Zu beiden Seiten dieses gewaltigen Zuflusses finden wir auch wiederum den Baum des Lebens. Den kennen wir doch auch schon aus dem ersten Buch Mose. Hier in Kapitel 22, Vers 2 heißt es, inmitten ihrer Straßen und zu beiden Seiten des Stromes den Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und in 1. Mose 2, Vers 9, da wissen wir schon auch von dem Baum des Lebens. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprossen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens, mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Also wir finden hier mancherlei Parallelen in der Neuschöpfung und auch hier bereits in der ersten Schöpfung. Doch heute möchte ich nicht auf den Baum des Lebens eingehen, sondern vielmehr auf den Strom mit dem Wasser des Lebens. Was hat dieser Strom mit uns zu tun? Was hat er mit dir und mir zu tun? Ich meine, er hat ganz viel mit uns zu tun. Er hat ganz viel mit dir und mir zu tun. Denn es hat etwas mit deinem und meinem Lebensdurst zu tun. Es hat etwas mit deinem und meinem geistlichen Leben zu tun, ganz bestimmt. Es hat etwas mit jedem Menschen zu tun, der momentan hier auf der Erde lebt. Und es hat auch etwas mit den Menschen zu tun, welche momentan in großer Dürre und Wassernot leben müssen. Vielleicht kennt ihr die Begebenheit, als der Herr Jesus auf Erden war und in Samaria unterwegs war. Ein heißer Tag, auch damals, wie es so oft im Orient vorkommt. Keine Seltenheit, heiße Tage dort. Obwohl der Herr Jesus selbst Gott ist, hat er einen Leib. Er hatte Fleisch und Blut angenommen, ähnlich wie wir. Wir wissen das. Und auch er wusste, was es heißt, Hunger und Durst zu haben. Was es heißt, Mensch zu sein auf Erden. Auch er wusste, dass man zwischendurch mal ruhen muss. Dass man mal Wasser trinken muss. Und wir wissen, er kommt hier in Samaria an den Jakobsbrunnen. Johannes 4, Vers 6 und 7. Es heißt hier in Johannes 4, Vers 6 und 7. Dass auch Jesus müde war von der Reise. Und es heißt hier in Vers 6, es war aber das selbst Jakobsbrunnen. Und da nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich also an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Und da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu dieser Frau, gib mir zu trinken. Die Jünger des Herrn Jesus, die waren bereits in die Stadt gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Vielleicht so, wie wir heute irgendwo hingehen würden, um etwas vom Imbissstand zu holen oder vielleicht in einem Lebensmittelgeschäft. Ich finde es auch immer wieder interessant, wenn ich an diese Stelle komme, dass auch damals schon die Jünger etwas zu essen holen mussten, obwohl sie mit dem Herrn Jesus unterwegs waren. Sie mussten was zu essen kaufen. Ich denke mal, ein gegrilltes Händel hat es damals kaum gegeben. Auch keinen McDonald's. Doch es ist für uns einfach so lebensnah, dass auch die Jünger des Herrn so etwas tun mussten, obwohl der Herr Jesus selbst dabei war. Die Frau, die hatte sich sehr gewundert, als der Herr Jesus sie angesprochen hatte, dass sie von Jesus, der ein Jude war, dass sie als Samariterin von einem Juden angesprochen wurde, weil die Juden mit den Samaritern keinen Umgang gepflegt hatten. Doch Jesus antwortete ihr in Vers 10, wenn du die Gabe Gottes erkenntest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau hatte sich sehr darüber gewundert. Wer kann denn mehr bieten als unser Vater Jakob oder Isaak oder Abraham, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Von Isaak lesen wir in 1. Mose 26, Vers 19, dass er einen Brunnen ausgegraben hat mit lebendigem Wasser. Wer kann mehr sein als unser Vater Jakob oder Isaak? Jesus antwortete ihr in Vers 13 und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Jesus bietet also bereits auf Erden diesen Zufluss des Wassers des Lebens an. Dieser Frau im Jakobsbrunnen, da lesen wir zum ersten Mal davon. Eine Quelle, die bis ins ewige Leben quillt. Eine Quelle, die gar nicht versiegen kann, die unversiegbar ist. Eine Quelle, von der ein Strom ausgeht. Der Strom vom Wasser des Lebens. Der Herr Jesus hatte damals auf Erden zu diesem Wasser eingeladen. Die Frage uns, tut er das auch heute noch? Lädt er auch heute noch zur Quelle, zu diesem Wasser des Lebens ein? Wollte er damals nur den Durst von der Frau im Jakobsbrunnen stillen? Ist er etwa sparsam geworden heute mit dem Wasser des Lebens? Sollen die Menschen weiterhin schauen, wo sie ihren Lebensdurst stillen? Nein, ganz bestimmt nicht. So ist unser Herr nicht. Bis heute, bis zum heutigen Tag und bis zur jetzigen Stunde lädt der Herr Jesus ein. Bis heute ruft er sogar durch sein Wort vom Himmel herab. Wenn es nur die Menschen lesen würden. Der Herr Jesus hat nicht nur damals auf Erden zu dieser Quelle eingeladen, sondern er tut es heute noch. Und er ruft durch sein Wort vom Himmel herab, was wir gelesen haben, Offenbarung 22, Vers 17b. Und wen dürstet, der komme. Und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und da kommen wir jetzt hin. Erstens der Strom lebendigen Wassers, zweitens der zweite Punkt, wen dürstet, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wen dürstet, der nehme. Prinzipiell hat auch jeder Mensch einen gewissen Hunger und Durst nach dem wahren Leben. Ich denke, das kann jeder bezeugen. Wer sehnt sich nicht nach sinnerfülltem Leben, nach ausgefülltem Leben? Wenn man zusätzlich die ganze Ungerechtigkeit in dieser Welt sieht, all die Dinge, die infolge des Sündenfalls geschehen sind, die es Gott auch bewusst zulässt, wie viel mehr sehnt man sich nach Ausgeglichenheit in dieser Welt, nach Sinnerfüllung, nach Gerechtigkeit, nach Gleichheit. Und bereits in der Bergpredigt kündigt es der Herr Jesus an, selig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Das ist seine Zusage. Der Jesus, der weiß auch ganz genau, wie es heute in dieser Welt aussieht. Und er weiß auch, dass uns das physikalische Wasser allein nicht ausreicht. Vom physikalischen Wasser, von so einer Flasche, die kann man zwar genießen, aber da gibt es wiederum Durst. Doch wer von dem Wasser trinkt, das er da reicht, dessen Durst wird für die Ewigkeit gestillt sein. Er sagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Was für eine Genugtuung. Jesus bietet sich selbst an als der wahre Durstlöscher. Der wahre Durstlöscher. Ja, manche Mineralwasserfirmen geben das so an. Wir sind die wahren Durstlöscher. Geroldsteiner oder Adelholzener oder Eiszeitquelle oder dieses Mineralwasser oder was es sonst noch gibt, aber das sind nicht die wahren Durstlöscher. Der wahre Durstlöscher ist Jesus Christus. Und das müssen wir auch gerade in Bezug auf die Menschen sehen, welche in dieser Welt unter schwierigsten Umständen leben müssen. Das müssen wir gerade auch für die Menschen sehen, die in den Dürrekatastrophen und Nöten sind. Natürlich brauchen sie auch dringend eine Wasserflasche, das physikalische Wasser, um im Leib überleben zu können. Doch um sterben zu können, da braucht man das lebendige Wasser. Da braucht man das wahre Wasser, den wahren Durstlöscher. Um sterben zu können, brauchen sie Jesus Christus und sein Wort, die Bibel. Das ist noch wertvoller als so eine Wasserflasche. Weil dieses Wasser, das reicht bis in alle Ewigkeit. Für das physikalische Wasser müssen wir Menschen viel Geld ausgeben. Ob wir es als Mineralwasser in Flaschen kaufen oder ob wir zu Hause in Küche oder Bad den Wasserhahn aufdrehen oder wenn wir den Garten bewässern wollen, das kostet viel Geld. Doch das wahre Wasser, das ist so interessant. Das gibt es sogar umsonst. Das ist umsonst zu bekommen. Und so wenige ergreifen es. Aber man muss es ergreifen, sonst bekommt man es nicht. Wir haben das vorhin gelesen in Johannes 7, als der Herr Jesus eines Tages in Jerusalem auf dem Laubhüttenfest war. Das Laubhüttenfest ging gewöhnlich 7 Tage lang. Und da hatte Jesus am letzten Tag des Laubhüttenfestes aufgerufen. Da stand Jesus auf, rief und sprach, Johannes 7, Vers 37, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Und in Vers 38 sagt er dann, wer an mich glaubt, wie es die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir haben das weitergelesen, das sagte aber er von dem Geist, den sie empfangen sollten, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Damit hat er den Heiligen Geist gemeint. Aber der Herr Jesus lädt da schon ein zweites Mal auf Erden. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Nimm's doch in Anspruch. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und so möchte ich auch uns heute Morgen mal fragen. Hast du Durst? Lebensdurst? Hast du noch Durst nach dem wahren Leben? Lebensdurst nach sinnerfülltem Leben? Durst nach einem Leben mit Gott, so wie es sein soll? Mit Gott. Nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber so, wie es Gott will. So, wie er es haben will. Ein Leben nach seinen Maßstäben. Ein Leben mit Gott. Hast du solchen Durst? Dann komm und nimm das Wasser des Lebens umsonst. Die Einladung ist da, auch heute Morgen. Vielleicht sagst du, ja, ich weiß, dass die Einladung da ist. Und ich habe auch bereits davon Gebrauch gemacht. Ja, ich bin an dieser Quelle angeschlossen. Weil ich an den Herrn Jesus und sein Wort glaube und das angenommen habe, was er für mich am Kreuz getan hat. Ich habe die Erlösung durch sein Blut. Er hat für mich bezahlt. Ich bin angeschlossen. Ich habe Sündenvergebung. Ich habe eine persönliche Beziehung zu ihm, zum Herrn Jesus und zu seinem Wort. Und doch muss ich sagen, manchmal fühle ich mich gar nicht so, als ob ich diesem lebendigen Wasser angeschlossen wäre. Dennoch bin ich manches Mal wie ausgelaugt, wie ausgetrocknet. So als hätte ich diese Quelle gar nicht. Und genau diese Sache, die begegnet uns auch immer wieder in unserem Glaubensleben. Vielleicht kann manch einer davon berichten. Deswegen wollen wir diese Sache noch etwas genauer untersuchen. Und deshalb möchte ich zum dritten Punkt kommen. Erstens, der Strom lebendigen Wassers. Zweitens, wer wen dürstet, der nehme. Drittens, der dritte Punkt, von welcher Quelle lebst du? Das soll unsere Frage sein als dritter Punkt. Von welcher Quelle lebst du? Wenn du von diesem großen Angebot unseres Herrn Jesus bereits Gebrauch gemacht hast, dann ist das natürlich eine wunderbare Sache, die beste Sache, von der du in dieser Welt Gebrauch machen kannst. Ein Wasser, das bis in die Ewigkeit hineinreicht. Wenn du sein Erlösungswerk im Kreuz angenommen hast, deine Sünden ihm bekannt hast, dich bekehrt hast und er dich angenommen hat, dann bist du ein Kind Gottes geworden. Und dann bist du ein für alle Mal an dieser Quelle, ja an diesem Wasser des Lebens angeschlossen. Denn dies geschieht, sobald der Heilige Geist in dein Leben kommt. Oder schon gekommen ist. Und doch meinen wir manches Mal, dass wir völlig unerfüllt sind. Dass wir manches Mal förmlich austrocknen. Und da bin ich der tiefsten Überzeugung, dass wir dies manchmal auch gründlich hinterfragen sollten. Warum ist das so? Denn ob dieses Wasser des Lebens tatsächlich in meinem Leben fließen kann oder nicht, da tragen wir maßgeblich dazu bei, das müssen wir auch sehen. Da haben wir einen hohen Anteil an Selbstverantwortung. Vielleicht ist dieses Wasser eine Zeit lang gut geflossen. Wir haben uns bekehrt zum Herrn Jesus. Wir sind gereinigt worden durch sein Blut. Wir sind reine Gefäße geworden. Und das Wasser, das ist geflossen. Der Jesus, der hat uns einen vollen Becher gegeben. Hat uns voll eingeschenkt. Bis zum Überfluss natürlich. Ich kann es jetzt hier noch nicht, wegen dem Glas. Doch was geschieht, wenn wir nicht entsprechend mit dem Herrn Jesus verbunden bleiben? Was geschieht, wenn wir vielleicht noch in der Bibel lesen, es vielleicht eine gute Gewohnheit geworden ist, aber gar nicht mehr im Glauben festhalten an der Schrift? Wird das frische Wasser nachfließen? Wird es einfach so automatisch nachfließen? Ich denke nicht. Sicherlich werden wir eine Zeit lang zehren vom Inhalt, aber so langsam wird es weniger werden. Natürlich heißt es auch, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Es wird abnehmen und wenn halt nichts nachfließt, dann würden wir auch einen niedrigeren Pegel haben wie am Anfang. Es kann auch damit zu tun haben, wenn wir den Heiligen Geist betrüben, wenn wir den Heiligen Geist belügen, wenn wir dem Herrn ungehorsam sind, ich komme gleich noch drauf. Das frische Wasser wird nicht automatisch nachfließen. Unser Inhalt wird abnehmen und wir drohen allmählich geistlich auszutrocknen. Was kann noch die Ursache sein für ein geistlich unerfülltes Leben? Es ist sehr schnell möglich, dass man sich anderen Dingen mehr hingibt als unserem Herrn und Gott. Ja, man betet zwar ab und zu, man liest gelegentlich in der Bibel, wie ich es gerade erwähnt habe, aber das hat einem eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Viel interessanter ist dagegen die neueste Zeitschrift oder der neueste Werbekatalog, kommt ja genügend in unsere Briefkästen rein, oder ein Treffen mit irgendwelchen Leuten. Viel wichtiger sind manchmal die Einkäufe und die materiellen Dinge. Ja, da kann man auch mal eine stille Zeit ausfallen lassen, ist nicht so tragisch. Oder die Familie, die hat auch Vorrang, bevor man sich intensiv mit dem Herrn und seinem Wort beschäftigt. Der Beruf ist natürlich auch da. Auf der anderen Seite das viele Vergnügen, das heute angeboten wird. Oder der Urlaub. Was ist das heute von Götze geworden? Oder das Fernsehen. Ich möchte nicht sagen, dass Urlaub Sünde ist oder Fernsehen. Oder dass Beruf Sünde wäre oder Familie. Nein, gar nicht. Auch wir müssen einkaufen, wir müssen uns um die materiellen Dinge kümmern. Das ist alles lebensnotwendig. Ja, Fernsehen vielleicht nicht, aber die anderen Dinge schon. Ich möchte nicht sagen, dass dies alles Sünde ist, doch wir müssen sehr, sehr aufpassen, dass wir den Herrn Jesus und sein Wort nicht vom Thron unseres Herzens stoßen. Denn es heißt letztendlich nicht, Hauptsache ich bin erlöst, der Herr Jesus hat ja für mich bezahlt. Und ich habe viel von der Bibel gelesen und weiß viel aus der Schrift und es passt ja jetzt schon alles. Jetzt kann ich mich ausruhen auf meinen Lorbeeren. Dann muss ich sagen, nein, es passt gar nichts in deinem Leben. Überhaupt nichts. Der Herr Jesus eifert nämlich um dich und um mich. Und er eifert um den ersten Platz in deinem und meinem Herzen. Und da frage ich dich, muss mich auch immer selber hinterfragen, hat er den noch bei dir und bei mir? Vielleicht sagst du ja über den Herrn Jesus, da geht mir nichts. Doch ist er bei dir vielleicht bereits in der 5. Reihe, ohne dass du es wirklich gemerkt hast. Er ist auf Platz Nummer 5 abgerutscht in deinem Herzen. Und du bist weit entfernt von der ersten Liebe, die mal da war. Es geht so schnell, dass man anderen Dingen hinterhergeht und das geistliche Leben abwegig wird. Müssen wir das nicht auch im Volke Israel lernen? Auch das Volk Israel hatte sich gewundert, als das Land Not litt und eine geistliche Dürre eingebrochen ist und dann die Feinde ständig das Land eingenommen haben. Es war nur noch Chaos im Land. Keine Herrlichkeit Gottes mehr, kein erfülltes Leben mehr, kein Friede mehr, kein Zufluss vom Wasser des Lebens. Nein, Gott hat den Zufluss entzogen. Es war nur noch eine abgestandene Brühe da. Oder Dürre. Dürrekatastrophe. Was war der Grund? In Jeremia 2, Vers 13 heißt es, denn mein Volk hat eine zwiefache Sünde begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, ja löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Also andere Quellen wurden angezapft. Andere Zisternen. Scheinbar waren es attraktivere Quellen, als wie die Quelle Jakobs mit lebendigem Wasser. Attraktivere Quellen als die Quelle des lebendigen Wassers. Ja, es ist tatsächlich so. Manches sieht oft viel attraktiver aus. Und man kann die wahre Quelle sehr schnell eintauschen gegen löchrige Zisternen. Und wenn sie noch so gut aussehen, dann ist es doch der verkehrte Zufluss. Wozu führt das? Zunächst führt es zur Vermischung, vielleicht einmal noch vom Quelle lebendigen Wassers und dann von den anderen Zisternen. Das saubere, klare Wasser, das fließt nicht mehr nach und es wird letztendlich zur Schmutzbrühe, das was noch vorhanden ist. Es ist kein rechter Zufluss mehr da von oben. Und es geht auch letztendlich, gehen keine Ströme lebendigen Wassers mehr von uns aus. Wir können das ja nicht selber produzieren, das möchte der Herr durch uns tun. Aber Gott kann letztendlich nicht mehr so durch uns wirken, wie er es gerne möchte. Und letztendlich kommen dann die anderen Zisternen zum Vorschein.
ich möchte es auch ein bisschen bildlich darstellen. Der andere Zufluss kommt zu diesem schönen, lebendigen Wasser und die Brühe verformt sich und es wird immer dunkler und abgestandener.
Nicht schön anzusehen, so eine Dreckbrühe. Wie sieht es da bei dir und bei mir im Herzen aus? Ist da auch so eine Mischung drin? Kann das Wasser des Lebens bei dir und mir noch fließen? Oder ist es in Stocken geraten? Ist es eine abgestandene Brühe? Hat das Wasser des Lebens bei dir noch einen gesunden Zufluss und Durchfluss? Oder ist die Leitung irgendwo verstopft? Ist eine Dürre eingetreten? Und nur noch eine abgestandene, stinkende Brühe der Vermischung zu finden? Wenn das so ist, oder wenn wir Ansätze von solchen Dingen in unserem Leben finden, es muss ja nicht gleich so aussehen, dann müssen wir uns gründlich überlegen, wie wieder das reine und klare Wasser des Lebens bei uns zum Fluss kommt. Was müssen wir tun? Nun, der Herr Jesus ruft auf: Wenn jemand dürstet, der komme und nehme. Der Aufruf ist nach wie vor da. Wenn wir nicht zu ihm kommen, dann wird es unmöglich sein, etwas von ihm zu empfangen. Wir sehen an dieser Stelle also, dass die Hingabe unbedingt notwendig ist. Bittet, so wird euch gegeben, das sagt er an anderer Stelle. Zum anderen müssen wir erkennen, was verkehrt gelaufen ist mit unserer Herzensstellung. Wir müssen erkennen auch, worüber wir Buße tun müssen, wo wir Dinge ablegen müssen, wo sich verkehrte Dinge eingeschlichen haben, die dem Herrn Jesus nicht gefallen. Sünde bekennen und lassen, sagt die Bibel. Gottes Sache wieder zur ersten Sache machen. Alles andere muss hinten anstehen. Alles andere gehört hinter das Glaubensleben, hinter den Herrn Jesus. Sicherlich ist es nicht jeden Tag leicht, sich dem Herrn entsprechend hinzugeben und wirklich seine Sache zur ersten Sache zu machen. Ihn auch zur Priorität zu machen. Doch ich möchte uns mal an dieser Stelle hinterfragen: Wie sieht es mit deiner täglichen stillen Zeit aus? Nimmst du dir wenigstens einmal oder auch zweimal am Tag die Zeit, ausführlich in Gottes Wort zu lesen? Vielleicht sogar auf den Knien, wenn das möglich ist. 1 bis 2 oder auch 3 Kapitel wenigstens. Nimmst du dir die Zeit? Nimmst du dir Zeit zum Gebet? Mehr als 10 Minuten am Tag? Was machen unter uns die Männer, die verheiratet sind? Betet ihr mit euren Frauen? Macht ihr gemeinsame Andacht in der Ehe? Oder diejenigen, wo Kinder haben, macht ihr Familienandacht? Tauscht ihr euch aus als Ehepaar und Familien mit Gottes Wort? Liebe Geschwister, das sind so grundlegende Dinge. Und wenn wir meinen, diese Dinge können wir einfach unter den Tisch fallen lassen, das wird das geistliche Leben nicht funktionieren. Das sind grundlegende und unersetzliche Dinge. Wenn dies nicht geschieht, dann ist kein geistliches Überleben, zumindest kein geistliches Vorwärtskommen möglich. Wir können auch heute nicht von dem leben, was wir letzte Woche aus dem Wort Gottes erkannt haben oder aufgenommen haben. Natürlich ist es gut, wenn wir uns daran erinnern und es auch versuchen auszuleben. Aber wir können uns nicht darauf ausruhen. Nein, es muss immer weitergehen in unserem Glaubensleben. Es muss immer vorwärts gehen. Das Wasser muss immer fließen. Der Anschluss muss da sein. Wir müssen dafür sorgen, dass die Leitung nicht verstopft wird. Das geistliche Leben muss den ersten Platz haben. Das Wasser des Lebens ist zwar umsonst zu bekommen, doch für den Fluss sind wir verantwortlich. Der Herr Jesus sagt nicht, dass es ein billiger Automatismus ist. Nein, sondern er sagt, Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist Grundbedingung, die Schrift. Glaubst du, was die Schrift sagt? Stützen wir uns auf die Schrift, auf die Aussagen. Wir müssen an die Schrift heran. Wir müssen uns an das Wort Gottes halten. Das Wort Gottes ist eine unbeschreibliche Kraftzufuhr. Wir müssen uns auf die Verheißungen des Wortes Gottes stützen. Wir müssen Gottes Zusagen vertrauen, auch wider allen Umständen. Und wir müssen seinen Aufforderungen und Geboten Folge leisten. Es hat einmal jemand gesagt, wie kann ein Stehengebliebener vorwärts kommen? Die Antwort lautet, durch Glauben und Gehorsam gegenüber Gottes Wort in der Grundlage der Liebe zu dem Herrn Jesus. Ich sage es noch einmal, durch den Glauben und Gehorsam gegenüber Gottes Wort in der Grundlage der Liebe zum Herrn Jesus. Und wer nur kann gehorsam sein? Nur der, wo sich selbst verleugnen kann. Gehorsam entspringt aus der Selbstverleugnung. Es ist nicht genau das, was unser Herr Jesus selbst hier auf Erden vorgelebt hat. Hebräer 5 gibt uns Auskunft und wiewohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und dann heißt es in Hebräer 5, Vers 9, und so zur Vollendung gelangt ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Also wenn wir allein diese Verse lesen, so sehen wir, dass der Jesus uns immer zur Seite stehen wird, wenn wir ihm gehorchen. Und dann wird auch das Wasser des Lebens fließen. Was muss ich tun, um gehorsam zu sein? Ich muss zuerst dem Herrn mein Ohr leihen, indem ich ihm mein Ohr gebe, indem ich ihm den Willen meines Herzens gebe, indem ich ihm meine Hände und Füße zur Verfügung stelle. Herr, nimm du mich in Anspruch. Gib Gott dein Ohr, gib ihm den Willen deines Herzens, gib ihm deine Hände und Füße. So wird es am Fluss des lebendigen Wassers nicht mangeln.
Und dann kann das Wasser wieder gereinigt werden. Der Herr Jesus, er gibt uns wieder reines Wasser. Der Zufluss, der wird wieder stattfinden, wenn wir die anderen Quellen zurückstellen. Wenn wir nicht mehr an die löchrigen Zisternen gehen, sondern an das Wasser, an die Quelle lebendigen Wassers. Der Herr Jesus ist nicht geizig mit diesem Wasser. Aber wir sind oft geizig mit der Hingabe. Wir sind oft geizig mit unserer Zeit ihm gegenüber. Wir meinen, wir versäumen etwas, wenn wir uns ihm hingeben. Aber der Herr Jesus, der sagt, wen dürstet, der komme. Ich möchte an dieser Stelle schließen. Wir haben uns drei Punkte angeschaut. Der Strom lebendigen Wassers. Wen dürstet, der nehme. Und drittens, von welcher Quelle lebst du? Und wen dürstet, der komme. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass du unseren Becher zum Überfließen bringen möchtest. Aber es kostet auch seinen Preis. Du, Herr Jesus, hast auch den Preis dafür bezahlt. Du hast den Höchstpreis bezahlt und bist für uns ans Kreuz gegangen. Hast dein Blut vergossen und vergib uns, wo wir das manches Mal für zu leicht erachten oder denken, uns würde einfach alles so automatisch zufließen. Du, Herr, möchtest den Gehorsam, du möchtest unser ganzes Herz, du möchtest unser ganzes Sinnen und Trachten. Und davon möchten wir beten, Herr, dass du uns dabei hilfst, unsere Gedanken, Sinne und unsere Handlungen auf dich hinauszurichten. Und dass wir es mehr und mehr begreifen und verstehen dürfen, Herr, was dein Wille ist. Oft haben wir auch Schwierigkeiten, nicht alles so zu verstehen, wie du es meinst. Hilf du, Herr, schließ es uns auf durch deinen Geist. Und dass wir williglich und freudig, Herr, uns dir zur Verfügung stellen und Freude daran haben dürfen, in dieser Gewissheit zu sein, in dem Gehorsam dir gegenüber zu leben. Und da wird auch Freude und Erfüllung sein. Und da möchten wir dich bitten, Herr, dass du uns dahin bringst. Und dass aus uns auch Ströme lebendigen Wassers hervorgehen dürfen, die wir auch nicht selber produzieren können. Aber dass du, Herr, durch uns wirken kannst, dafür möchten wir beten und möchten dich bitten, dass es jeder von uns zulässt. Möchten dir dafür danken, auch
dass du mit uns gehst, auch in die weitere Woche, in die kommende Woche. Danke, Herr, dass du da bist und dass wir von deiner Quelle nehmen dürfen. Amen.